draußen auf dem Fahrrad seht. Und wir machen als Familie gerne im Frühling oder im Sommer irgendwelche Touren, an schöne Orte. Wir kommen dabei auch gerne mal an einer Eisdiele vorbei. Und das sind Touren, da bin ich super gerne dabei. Wenn aber draußen ein Wetter oder eine Jahreszeit ist, wie zum Beispiel letzten Monat, wo es da ziemlich nass und ziemlich kalt werden kann, dann werdet ihr mich draußen niemals auf dem Fahrrad finden. Und selbst wenn der Weg zum Bäcker oder zum Büro noch so kurz ist, ich werde mich immer für das Auto oder maximal noch für den Fußweg entscheiden, aber ich nehme niemals das Fahrrad. Und wenn einem beim Fahrradfahren der kalte Wind, der Regen oder der Schnee um die Ohren bläst, dann bin ich sicher keiner, der treu zu seinem Fahrrad steht. Und ihr seht, obwohl ich im Sommer wirklich gerne Fahrradtouren mache, lasse ich mein Fahrrad bei der ersten kleinen Schwierigkeit in der Garage stehen. Und mit meiner Liebe zu meinem Fahrrad ist also nicht so weit her, weil ich nur in guten Zeiten zu ihm stehe und es gerne benutze. Unser Predigttext heute, der zeigt ein ähnliches Phänomen. Und in unserem Predigttext heute geht es um unsere Beziehung zu Jesus Christus. Und es geht um Menschen, die Jesus gerne gefolgt sind. Sie wollten ihn sogar zum König machen, aber bei der kleinsten Widrigkeit sind sie ihm entfolgt, würden wir heute in Social-Media-Sprech sagen. Und ich habe diese Predigt deshalb mit dem Titel überschrieben, Warum folgst du Jesus? Und der Text, der uns zu dieser Frage anleitet, den finden wir in Johannes Kapitel 6, Vers 60 bis 71. Und ich lade euch ein, wenn ihr eure Bibeln dabei habt, schlagt sie auf und lasst uns diesen Text gemeinsam lesen. Viele nun von seinen Jüngern, die das hörten, sprachen, das ist eine harte Rede, wer kann sie hören? Da aber Jesus bei sich selbst erkannte, dass seine Jünger darüber murrten, sprach er zu ihnen, ist euch das ein Ärgernis? Wie nun, wenn ihr den Sohn des Menschen dorthin auffahren seht, wo er zuvor war? Der Geist ist es, der lebendig macht, das Fleisch nützt gar nichts. Die Worte, die ich zu euch rede, sind Geist und sind Leben. Aber es sind etliche unter euch, die nicht glauben. Denn Jesus wusste von Anfang an, wer die waren, die nicht glaubten und wer ihn verraten würde. Und er sprach, darum habe ich euch gesagt, niemand kann zu mir kommen, es sei ihm denn von meinem Vater gegeben. Aus diesem Anlass zogen sich viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Da sprach Jesus zu den Zwölfen, wollt ihr nicht auch weggehen? Da antwortete ihm Simon Petrus, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Christus bist, der Sohn des lebendigen Gottes. Jesus antwortete ihnen, habe ich nicht euch 12 erwählt, und doch ist einer von euch ein Teufel. Er redete aber von Judas, Simons Sohn, dem Iskariot, denn dieser sollte ihn verraten, er, der einer von den 12 war. Ich habe den ersten Punkt überschrieben, wenn Jesu Worte dich herausfordern, bleibst du trotzdem. Und um diese Situation hier in dem Kapitel etwas besser zu verstehen, müssen wir an den Anfang des Kapitel 6 gehen. Und es beginnt damit, dass Jesus mehrere tausend Menschen sättigt. Da ist eine Menge von 5000 Menschen versammelt und sie waren begeistert, Jesus zuzuhören. Aber jemand von ihnen hatte etwas zu essen dabei. Sie haben insgesamt nur 5 Brote und 2 Fische. Aber Jesus bricht das Brot und er vermehrt es, so dass 5000 Männer und Frauen und Kinder wahrscheinlich noch dazu satt werden und am Ende sogar noch 12 Körbe übrig bleiben. Und wir können uns vorstellen, was das für eine Begeisterung ausgelöst hat bei den Menschen. Und das ist doch die Lösung für alle Probleme, oder? Sie haben kein Brot, sie haben nichts zu essen, sie haben Hunger. Und Jesus kommt und er vermehrt eine kleine Portion so sehr, dass Tausende satt werden. Und wenn wir das in unsere heutige Zeit übertragen, denken wir vielleicht, stell dir einfach vor, es ist der 10. des Monats und du hast schon kein Geld mehr auf deinem Konto, weil du alles ausgegeben hast und du hast trotzdem noch ein paar größere Rechnungen offen. Und wir kommen zu Jesus und er macht aus diesem Wenigen plötzlich wieder viel. Das wäre die Lösung für viele Probleme, nicht wahr? Zumindest wären in diesem Fall, in diesem Beispiel, alle materiellen Sorgen gelöst. Und genauso ging es den Menschen damals. Sie erlebten dieses Wunder und die Reaktion war, den müssen wir zum König machen. Einstimmiges Ergebnis. Dieser Mann ist die Lösung für alle unsere Probleme. Und vielleicht haben sie gedacht, naja, okay, wir brauchen nicht mehr arbeiten, wenn dieser unser König ist. Wir können unserer Freizeitbeschäftigung nachgehen, weil wir so oder so mit Brot versorgt sind. Dieser Mann ist König. Und sie wollen ihn sogar ergreifen und zum König über Israel machen. Jesus könnte diese Erfolgswelle nutzen, aber er tut es nicht. Eigentlich fest. Passt wieder. Was denn? Jetzt wieder. Ja. Also Jesus könnte diese Erfolgswelle nutzen, aber er tut es nicht. Und Jesus entweicht allein auf einen Berg. Und Jesus sucht nicht die Menge der Massen, die ihn umgeben hat, die Menge derer, die er satt gemacht hat, aber die Menge der Menschen, sie gibt nicht auf in diesem Fall. Sie haben einmal erlebt, wie sie satt gemacht wurden und sie suchen Jesus. Sie folgen Jesus, der über Nacht einsam ist, bis an das andere Ufer des Sees und sie finden ihn am nächsten Morgen in der Synagoge. Das passt schon, Andreas. Lass das so. Und was ist die Erwartung an Jesus? Gib uns Brot. Jesus, was gibt's heute zu essen? Jesus, es ist Zeit fürs Frühstück. Wie sieht's aus? Was gibt's heute? Sie haben Hunger und sie erwarten einen Brotkönig. Aber wie reagiert Jesus? Nutzt er die Sympathie der Massen und produziert diesmal nicht nur Brot, sondern vielleicht auch noch ein bisschen Aufschnitt, weil es Frühstück ist, Gemüse und Obst für ein reichhaltiges Frühstück. Und Jesus reagiert mit einer Rede, wo er seinen Zuhörern deutlich macht, ihr sucht jemanden, der euch mit Brot versorgt, der euren Hunger stillt, weil das euer vorwiegendes Problem ist. Aber ihr braucht jemanden, der das Brot des Lebens ist. Sie kommen, weil ihre Mägen leer sind, aber Jesus möchte ihre Herzen füllen. Und Jesus macht ihnen deutlich, ich bin das Brot des Lebens. Und wer von diesem Brot ist, der wird leben in Ewigkeit. Und um das Ganze sogar noch auf die Spitze zu treiben, spricht er mehrmals davon, dass sie ihn essen müssen. Und man hat sogar den Eindruck, dass Jesus hier ganz bewusst provoziert. Und man fragt sich, wusste Jesus nicht, warum diese Leute zu ihm gekommen waren, war ihm nicht klar, dass es so einfach für ihn war, diese Leute weiter zu begeistern. Es brauchte doch nur ein gutes Frühstück und diese Menschen hätten ihm weiter zugejubelt. Bin mir sicher, Jesus wusste, was diese Menschen antrieb. Mehrfach lesen wir in diesem Text, Jesus kannte ihre Gedanken. Und Jesus wusste, wer diese Menschenmassen begeistern konnte. Und trotzdem entscheidet sich Jesus dafür, sie nicht mit Brot zum Essen zu versorgen. Vielmehr provoziert er sie und fordert sie heraus, indem er sie aufruft, ihn zu essen. Und damit meinte Jesus natürlich nicht, dass sie ihn mit Fleisch und Blut essen. Denken wir an Matthäus 4, Vers 4. Da sagt Jesus, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Also zeigt Jesus der Menschenmenge, euer vordergründiges Problem ist Hunger, aber euer eigentliches Problem ist euer Herz, das nichts von Gott kennt. Ihr braucht nicht Brot zum Essen, sondern ihr braucht mich, Jesus, der ewiges Leben ist. Und er macht sogar die Parallele zum Alten Testament, wo das Volk Israel täglich mit Brot, mit Manna von Gott versorgt wurde. Und Jesus zeigt dem Volk, so wie Gott eure Vorfahren täglich
versorgt hat mit Brot, versorgt er euch jetzt mit einem geistlichen Segen. Und so wie das Manna das Überleben des Volkes Israels gesichert hat, so sichert Jesus als das Brot des Lebens das ewige Leben für die, die an ihn glauben. Und die Reaktion der Menge ist sehr eindeutig. Viele nun von seinen Jüngern, die das hörten, sprachen: Das ist eine harte Rede, wer kann sie hören? Es ist genau einen Tag her, da sind sich die Menschen einig, das ist unser König. Sie sind bereit, eine Revolution, kann man ja sagen, gegen die Römer anzuzetteln. Und man darf ja nicht vergessen, dass Israel damals unter der römischen Herrschaft stand. Und sie sind scheinbar bereit, vieles auf sich zu nehmen, um diesen Mann zu ihrem König zu machen, weil sie ein einziges Mal erlebt haben, wie sie satt gemacht worden sind. Und jetzt, einen Tag später, hören sie seine Rede und die Reaktion ist: Das ist hart, Jesus. Jesus, wir wollen dir nachfolgen, merkst du das nicht? Warum bist du so hart zu uns? Wir wollen doch nur Brot. Aber das, was Jesus ihnen zu sagen hat, ist ihnen zu hart. Und was ist die Essenz der Rede von Jesus? Schauen wir zurück in Vers 51, da sagt Jesus: Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Jesus zeigt hier den Weg in den Himmel auf. Und wer an Jesus Christus glaubt, sagt Jesus, der wird leben in Ewigkeit. Und Jesus macht das so deutlich, dass klar wird, er ist der einzige Weg zum ewigen Leben. Jesus sagt, wer an mich glaubt, wird leben in Ewigkeit. Und das ist die Essenz. Und leben in Ewigkeit wirst du nicht, wenn du täglich gutes Brot isst, sondern wenn du an Jesus Christus glaubst. Aber es geht hier noch viel tiefer. Jesus spricht zu den Juden, er ist in der Synagoge und er spricht auch zu den Schriftgelehrten. Und das sind Menschen, die sehr strenggläubig erzogen worden sind, die sehr fromm gelebt haben und für die es selbstverständlich war, viele Gesetze einzuhalten. Und sie waren so sehr darum bemüht, einzelne Regeln wirklich treu einzuhalten. Und das war nicht selten mit viel Opfer und mit viel Verzicht verbunden, viel Hingabe, viel Opferbereitschaft. Und jetzt kommt Jesus und er sagt, wer an mich glaubt, der wird leben. Und wisst ihr, wie sich das angefühlt haben muss? Wie Zielverfehlung. Du gibst dir Mühe, du hast wirklich alles gegeben, um dieses Ziel zu erreichen, aber du hast das Ziel verfehlt. Und versetzen wir uns doch einmal in die Lage dieser Schriftgelehrten. Da waren sie von Kindheit an streng erzogen, auf vieles verzichtet, sie haben viel auswendig lernen müssen. Und sie haben zu Recht geglaubt, dass ihre Hingabe ans Ziel sie ans Ziel bringt, nämlich das ewige Leben. Und jetzt kommt Jesus und er sagt, wer an mich glaubt, der hat ewiges Leben. Und das ist hart, wenn du nach einer ganzen Zeit feststellen musst, ich habe zwar mächtig Gas gegeben, aber in die falsche Richtung. Und sie fragen, wer kann diese Rede hören? So ein starker Kontrast. Noch vor einem Tag wollten sie diesen Mann zum König machen. Heute hinterfragen sie ihn komplett. Sie sagen, wer kann diesen Mann hören? Und sie sagen damit, das kann man nicht ertragen. Das tut weh in den Ohren. Das, was Jesus hier behauptet, scheint so unerträglich, dass es niemand ertragen kann. Und tatsächlich ist es so, dass diese Botschaft von Jesus niemand hören kann. Wenn wir in den Brief an die ersten Korinther schauen, da schreibt Paulus, denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist es Gottes Kraft. Diese Rede Jesu will geistlich verstanden werden, weil es eine geistliche Kraft ist. Sie will und sie kann gar nicht menschlich verstanden werden, sondern sie muss geistlich verstanden werden. Und was tut Jesus? Da lesen wir in Vers 61. Da aber Jesus bei sich selbst erkannte, dass seine Jünger darüber murrten, sprach er zu ihnen: Ist euch das ein Ärgernis? Wie nun, wenn ihr den Sohn des Menschen dorthin auffahren seht, wo er zuvor war? Jesus entschuldigt sich hier nicht. Er macht die Wahrheit noch deutlicher klar. Und er fragt sie, darüber ärgert ihr euch schon? Und es wirkt fast so, als könnte er es kaum glauben. Und Jesus macht deutlich, wenn euch diese Botschaft schon ärgert, was wird dann passieren, wenn ihr seht, wie ich als der Sohn Gottes in den Himmel auffahren werde? Das wird noch viel mehr ein Ärgernis für euch sein. Und Jesus nutzt diese Situation noch einmal, um seine eigentliche Botschaft zu wiederholen. Und Jesus hat auf der einen Seite Zuhörer, denen es nur darum ging, dass ihre Probleme des Alltags gelöst werden. Sie waren auf der Suche nach jemand, der ihnen täglich ihr Brot gab. Und die Botschaft war an diese Menschen, ich gebe euch mehr als Brot, weil ich das Brot des Lebens bin. Und da waren auch die Schriftgelehrten, die Pharisäer, und sie suchten jemanden, der sie bestätigte in ihrer Frömmigkeit, in ihrer Religiosität. Sie suchten einen Rabbi, der ihnen auf die Schulter klopft und sagt, gut gemacht. Und was sagt diesen Jesus? Er sagt in Vers 63, der Geist ist es, der lebendig macht, das Fleisch nützt gar nichts. Die Worte, die ich zu euch rede, sind Geist und sind Leben. Das ist mal eine Ansage, oder? Jesus musste den Schriftgelehrten aufzeigen, euer Fleisch nützt gar nichts. Und gar nichts ist leider nicht sehr viel. Der Geist ist es, der lebendig macht. Alles, worauf die Schriftgelehrten so viel Wert gelegt hatten, nützt gar nichts. Sie hatten sich erhofft, dass Jesus ihnen auf die Schulter klopft, dass er sie lobt für ihre eiserne Disziplin, dass er sie als leuchtendes Beispiel präsentiert wegen ihrer Frömmigkeit. Aber Jesus muss ihnen sagen, das Fleisch nützt gar nichts. Und das bedeutet auch für dich heute, deine eigenen Anstrengungen in den Himmel zu kommen, sind nichts wert. Du kannst nichts tun, um mit eigenen Anstrengungen ewig zu leben. Das ist nicht möglich. Weil der Schlüssel, die Eintrittskarte zu ewigem Leben, der Geist Gottes ist. Das ist es, sagt Jesus, was lebendig macht. Und die Worte, die Jesus redet, das ist Geist und Leben. Und hiermit wiederholt Jesus das, was er vorher schon einmal betont hat. Wer an ihn glaubt, wer seinem Wort glaubt, der lebt in Ewigkeit. Und das ist der einzige Weg. Es gibt keine Alternative, es gibt keinen Plan B. Das ist der Weg zum Vater, das ist der Weg zum ewigen Leben. Und das ist dasselbe Evangelium, das heute noch gilt. Und vielfach sehen wir Menschen, die versuchen, sich mit guten Taten irgendwie einen Platz im Himmel zu erarbeiten, häufig wahrscheinlich unbewusst. Und viele vermeiden das Böse, engagieren sich sozial, um Gutes zu tun. Aber das Evangelium bedeutet, du kommst nur zu Gott, dem Vater, durch seinen Sohn Jesus Christus. Und dieser Glaube bedeutet, dass du anerkennen darfst, dass dein Leben seinem heiligen und gerechten Ansprüchen in keiner Weise genügt. Dass du schuldig bist vor diesem Gott, weil dein Leben voller Sünde ist. Du darfst anerkennen und annehmen, dass er deine Schuld ans Kreuz getragen hat. Du darfst ihn als das Brot des Lebens annehmen und essen, wie Jesus sagt. Du darfst anerkennen, dass deine eigenen Taten nichts nützen. Und du darfst dich stattdessen auf sein Werk verlassen. Du darfst sein vollkommenes Werk am Kreuz für dich in Anspruch nehmen. Er ist der Weg zu Gott, dem Vater, und er gibt dir neues Leben im Geist. Und wenn du dazu mehr wissen willst, darfst du deine Fragen gerne nach der Predigt hier loswerden. Aber diese Botschaft von Jesus erfordert eine Entscheidung. Und für die Zuhörer von Jesus war das eine harte Rede. Sie konnten es nicht verstehen, und das führt uns zum zweiten Punkt der Predigt. Wenn andere gehen, warum bleibst du? In Vers 66 heißt es, aus diesem Anlass zogen sich viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Viele seiner Jünger gingen nicht mehr mit ihm. Wie krass, oder? Sie wollten ihn gestern noch zum König wählen. Er sollte ihr Land regieren. Heute verlassen sie ihn und folgen ihm nicht mehr nach. Warum? Weil sie von Jesus etwas anderes erwartet haben. Sie haben in diesem Fall etwas zu essen erwartet. Sie haben erwartet, dass er in erster Linie ihre täglichen Probleme löst. Sie haben erwartet, dass der, der so viel Brot machen kann, sie sicher auch von den Römern befreien kann. Aber Jesus wollte sie in erster Linie von ihrem verdorbenen Herzen befreien. Jesus wollte sie vom ewigen Tod befreien. Und ganz ehrlich, das ist das beste Angebot, das jemals ein Mensch bekommen hat: ewiges Leben. Aber sie empfinden dieses Angebot als harte Rede und sie gehen weg. Und Jesus sucht nicht den Ruhm der Massen. Jesus sucht nicht die Zustimmung der vielen Nachfolger. Jesus geht es um dein Herz, um dein Leben. Es geht ihm um die Wahrheit und die Wahrheit ist manchmal offensichtlich sehr hart. Und ich bin sicher, Jesus wusste, was seine Rede auslösen würde. Jesus wusste, dass die Massen ihn verlassen würden. Und nachdem dies passiert, wendet er sich an seine 12 Jünger in Vers 67. Da sprach Jesus zu den 12: Wollt ihr nicht auch weggehen? Da antwortete ihm Simon Petrus: Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Christus bist, der Sohn des lebendigen Gottes. Es klingt fast schon frustriert, wenn Jesus seine Jünger fragt: Wollt ihr nicht auch weggehen? Was ist mit euch? Warum seid ihr noch hier? Was hält euch hier bei Jesus? Und es ist wieder mal Petrus, der für sich und die anderen Jünger stellvertretend antwortet: Herr, wohin? Wohin sollen wir gehen? Wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Christus. Du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Und das ist so ein Kontrast. Eben noch haben die Menschen Jesus in Scharen verlassen, weil sie entgegen ihrer Erwartung kein Frühstück bekommen haben. Und jetzt antwortet Petrus in einer völlig anderen Dimension. Er sagt: Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Wohin, Jesus, sollen wir gehen? Und so spricht ein Mensch, der ewiges Leben in Jesus Christus gefunden hat. Und wer das erlebt hat, für den wird Jesus alternativlos. Alles andere muss gegen diesen Jesus verblassen. Alles andere kann da nicht mithalten, weil es die Wahrheit, weil es echt ist, weil es ewiges Leben ist, was Jesus gibt. Die Jünger haben verstanden, dieser Jesus, dem wir folgen, der ist mehr als einer, der Brote vermehrt. Dieser Jesus ist mehr als einer, der Kranke heilt. Dieser Jesus ist mehr als einer, der meine täglichen Probleme löst. Dieser Jesus ist der Christus, er ist der Sohn des lebendigen Gottes. Dieser Jesus, er ist der Messias, auf den die Welt so lange gewartet und gehofft hat. Aber die Menschen waren so fokussiert auf ihre eigenen Bedürfnisse, dass sie Jesus nicht erkannten. Jesus tat viele Wunder, er bezeugte mehrfach von sich selbst, dass er der Messias ist, aber die Menschen sahen nur ihre eigenen Probleme. Und sie erkannten nicht, dass vor ihnen Jesus der Christus stand. Sie erkannten ihn nicht, wer in Wahrheit ihnen gegenüberstand. Aber die Jünger, sie hatten erkannt, dass dieser Jesus Worte des ewigen Lebens hat. Und sie glaubten diesem Jesus, der von sich selbst sagte: Ich bin das Brot des Lebens. Und sie glaubten ihm, wenn er sagte: Ich bin der Christus. Und für Petrus und die Jünger ist klar: Das hier ist die Quelle der Wahrheit. Das ist der Sohn des lebendigen Gottes. Und deshalb ist die Frage so klar und deutlich: Wohin sollen wir gehen? Wo gibt es eine Alternative zu dieser Wahrheit? Wo gibt es einen Plan B zu diesem Messias? Und für die Jünger war klar, es gibt keinen. Sie haben geglaubt, sie haben erkannt und sie haben verstanden. Jesus ist der Weg zum Vater und wer an ihn glaubt, der wird in Ewigkeit leben. Und wer das verstanden, wer das glaubt und wer das erkannt hat, der will von Jesus nicht mehr weg. Wer diesen Jesus Christus erkennt, der hat ewiges Leben. Und weil dieser Kontrast so deutlich ist, wirft es die Frage auf: Wenn andere gehen, warum bleibst du? Und hinterfrag dich gerne mal: Warum folgst du Jesus? Was sind deine Erwartungen, die du an Jesus hast? Und bei dem Volk und den Schriftgelehrten, die Jesus hier bisher gefolgt waren, wurde jetzt klar, warum sie Jesus gefolgt waren. Sie waren auf der Suche nach einem Wunderbringer, nach einem, der ihre Probleme löste. Und vielleicht ist das auch in deinem Leben der Fall. Du erwartest von Jesus vielleicht die Heilung einer langen Krankheit oder. Und die Gründe können so vielfältig gar nicht sein. Ich kann mich gut an die Zeit erinnern, in meiner Jugendzeit, da habe ich von Jesus eine Arbeitsstelle erwartet. War damals noch anders als heute. Und als ich die nicht bekommen habe, habe ich gedacht, ich kann mich auf Gott nicht verlassen. Ähnlich wie die Menschenmenge hier, die ein Frühstück erwartet hat und nicht bekommen hat. Und so ähnlich habe ich damals mein Herz verschlossen, weil ich dachte, ich weiß, was ich brauche und was mir gut tut. Bis ich verstanden habe, dass Gott so viel mehr zu geben hat als eine Arbeitsstelle. Und frag dich mal ehrlich, warum folgst du Jesus? Warum bist du hier in diesem Gottesdienst? Erwartest du von dieser Nachfolge viele Wunder, vielleicht persönliche Vorteile, in welcher Art auch immer? Und ich bin überzeugt, die meisten würden das so konkret wahrscheinlich gar nicht äußern. Aber was ist, wenn Jesus mir die Arbeitsstelle nicht gibt, die ich mir erhoffe? Was ist, wenn Jesus mir die finanzielle Freiheit vielleicht, die ich mir wünsche, nicht gibt? Oder nicht den Ehepartner gibt, den ich mir wünsche? Oder. Gehe ich dann von Jesus weg, weil es hart ist, ihm zuzuhören? Und ich wünschte, und mein Gebet ist, dass wir wie Petrus sagen, Herr, wohin sonst sollen wir gehen? Wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Christus, du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Und dass unser Glaube echt ist, dass er lebt und unser Glaube dieses ewige Leben beinhaltet. Und das führt uns zum dritten Punkt. Wenn Jesus dein Herz kennt, ist deine Nachfolge echt. In Vers 70 haben wir gelesen, Jesus antwortete ihnen, habe ich nicht euch 12 erwählt und doch ist einer von euch ein Teufel. Er redete aber von Judas, Simons Sohn, dem Iskariot, denn dieser sollte ihn verraten, er, der einer von den 12 war. Schau mal, warum du Jesus folgst, hat eine ganz entscheidende Bedeutung. Jesus zeigt am Beispiel von Judas, worauf es ihm ankommt. 12 Jünger hatte Jesus in seine Nachfolge berufen und doch war einer dabei, der ihn verraten hat. Judas war von Anfang an bei den Jüngern dabei. Judas hatte mit den anderen Jüngern die Wunder erlebt, die gleichen Wunder, die Jesus getan hat. Judas hatte erlebt, wie Jesus betet, wie er die Beziehung zu Gott, dem Vater, pflegt. Judas hat sogar das Abendmahl regelmäßig gefeiert mit Jesus. Und wir könnten diese Liste beliebig lang machen. Aber all das hatte keinen Einfluss auf das Herz von Judas. Verstehst du das? Jesus sagt, er ist ein Teufel. Und das ist eine sehr harte Unterscheidung. Und an einer anderen Stelle sagt Jesus, wer nicht für mich ist, der ist gegen mich. Also wer kein Kind des Lichts ist, ist ein Kind der Finsternis. Und äußerlich hatte Judas dieselbe Laufbahn gehabt wie die anderen Jünger. Vermutlich sehr wenig Unterschiede. Und doch gab es einen ganz entscheidenden Unterschied, nämlich sein Herz. Er blieb bei Jesus, natürlich, äußerlich, und doch war sein Herz weit weg von Jesus. Und das macht deutlich, worauf es Jesus ankommt, nämlich auf dein Herz. Echte Nachfolge entscheidet sich nicht an äußerlichen Faktoren. Es entscheidet sich nicht an deinem Umfeld oder wie oft du hier am Sonntag im Gottesdienst bist, sondern echte Nachfolge entscheidet sich an einem geheilten Herzen, das zu einem ewigen Leben wiedergeboren ist. Und so ein geheiltes Herz kann mit Petrus sagen, Herr, wohin sonst sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Und alle anderen werden früher oder später sagen, Jesus, das ist eine harte Rede, wer kann sie hören? Und ich lade euch ein, dass wir einen Moment still werden vor Gott und in Ruhe über die Echtheit unserer Beziehung zu Gott nachdenken. Und danach wollen wir aufstehen und mit hoffentlich ehrlichem Herzen singen: Herr, wohin sonst sollen wir gehen? Amen.